Hallo und herzlich willkommen zu Freaks to Tisch, dem Podcast von Freaks to Table. Wie in der letzten Folge angekündigt, sprechen wir heute noch einmal mit Michael Kunzmann über die Berlin Food Affair und mit Bernhard Moser über die Eat Berlin. Mit dabei sind heute noch Patrick von Vacano und meine Wenigkeit. Und wir wünschen euch alle gemeinsam viel Spaß beim Zuhören. Heute sind wir in einer größeren Runde und da möchte ich einmal die Chance nutzen und beziehungsweise euch die Chance geben, euch alle selber einmal vorzustellen. Und da würde ich einmal das Mikro direkt an Patrick weitergeben und dann hat jeder die Chance, einmal über sich ein bisschen was zu erzählen.
Ja, also ich glaube, ich muss am wenigsten erzählen. Ich bin Patrick mit Tobi, der Vorstand von Freaks to Table. Meine Leidenschaft ist Lebensmittel, ist Ethik, ist Herkunft und dafür stehe ich und das ist das, wofür ich lebe und wofür auch die Freaks einfach im Grunde genommen stehen, ist von Farm to Table. Und das sind die Dinge, über die wir sehr, sehr gerne reden und mit Bernd Moser oder auch mit Haveland sind das genau die Täter, die genau diese Werte teilen. Ich glaube, wir kennen uns auch schon ewig und ich habe schon oft an der Eat Berlin teilnehmen dürfen und es hat uns immer weitergebracht. Und das ist das Schöne, Bernd. Ich bin so dankbar für solche Menschen wie dich, die uns ist die Möglichkeit geben, überhaupt das zu tun, was wir tun. Danke.
Oh Gott, da kommen ja gleich die Tränen. Ja, danke für die sehr, sehr nette Einführung. Ich bin Bernhard Moser, bin ursprünglich Koch und Kellner, habe dann die Weiterbildung zum Sommelier gemacht, zum Diplom-Sommelier. Und habe vor 20 Jahren, also damals gefühlt mit 13, die Weinschule Berlin gegründet und 2011 dann das Eat Berlin Feinschmecker Festival. Der Hintergrund war so ein bisschen, dass ich eben gesehen habe, dass so ab 2005 bis 2008 sich Berlin wahnsinnig stark entwickelt hat gastronomisch und das aber in den anderen Städten überhaupt nicht wiedergespiegelt wurde. Und wenn ich in Hamburg war oder in Düsseldorf oder in München, dann hieß es immer nur, wenn ich nach Berlin fahre, dann gehe ich doch nicht ins Fine-Dining-Restaurant, dann gehe ich eine Currywurst essen und danach in den Club. Und damit wollten wir eben brechen und deshalb habe ich dann die Eat Berlin seinerzeit gegründet.
Wir haben noch einen vierten in der Runde, Michael Kunzmann. Wir haben ja letztes Mal schon im Podcast drüber gequatscht und stell du dich bitte auch nochmal vor für alle, die den letzten Podcast noch nicht gehört haben.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Michael Kunzmann. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Haveland Express. Haveland Express hat sich auf die Fahne geschrieben, tolle, hochwertige Lebensmittel an die Gastronomie zu liefern. Und das tun wir jetzt mittlerweile seit 33 Jahren. Und ich freue mich sehr, dass wir hier in dieser Runde zusammengekommen sind heute mit dir, Patrick, und dir, Bernhard. Wir arbeiten ja frisch zusammen auch mit der Eat Berlin, aber es war ja so ein bisschen wie Liebe auf den ersten Blick. Es hat super zusammengepasst, glaube ich. Wir haben die gleichen Ideen, die gleichen Philosophien. Das ist ja immer wahnsinnig wichtig, wenn man was Gemeinschaftliches macht. Und mit Freaks to Table auch. Das ist ja quasi unsere Leidenschaft seit 33 Jahren, mit kleinen Produzenten zusammenzuarbeiten, ihnen quasi eine Bühne zu geben und damit sie in die Gastronomie zu bringen.
Heute ist das Thema Food Festivals bzw. Feinschmecker Festivals und Veranstaltungen für den B2B-Markt bzw. für B2B-Partner. Und jeder von euch hat was vor bzw. hat genau so ein Event schon mal umgesetzt. Du, Bernhard, schon zum 14. Mal, zum 15. Mal, ja. Genau. Patrick, wir mit Freaks to Table zweimal bisher. Weitere Events sind in Planung. Und ihr seid quasi ganz frisch mit dem Game.
Genau, das ist so. Wir haben zwar natürlich auch schon Hausmessen gemacht, aber in der Größenordnung wie jetzt, so also 1000 Personenveranstaltung, ist für uns auch Neuland. Deswegen sind wir auch froh, das gemeinschaftlich mit Partnern zu machen letztendlich, damit es zum Erfolg kommt. Aber wir spüren einfach Berlin Food Affairs. Die Idee kam ja auf, weil wir gesagt haben, es gibt nichts mehr in Berlin als Netzwerksveranstaltung für die Gastronomie, aber Berlin ist es wert. Berlin hat eine tolle gastronomische Szene und deswegen wollen wir was gemeinschaftlich tun. Und als wir dann mit Patrick und auch mit Bernhard gesprochen haben, waren sie auch total gleich Feuer und Flamme. Und wenn ich jetzt sehe, die Gastronomen, mit denen wir gesprochen haben und so weiter, die sind auch alle begeistert. Und von daher fühlen wir, dass wir das, was wir da tun, richtig ist.
Jetzt ist meine Frage an dich, Patrick. Berlin ist so ganz anders als Würzburg. Was war damals der Antrieb bei euch?
Der Anspruch von uns war, wir wollen die Welt verändern, wir wollen die Welt besser machen und wir wollen alle an einen Tisch bringen. Das war der Grundsatz von Freaks to Table und dann auch von zu Tisch, wirklich zu sehen in einer Region, die ja, zwischen München und Berlin sehr zentral liegt, was zu schaffen, was einfach noch nicht da war, nämlich eine Veranstaltung, die auf Werte basiert ist, ohne Kompromisse. Also wirklich komplett ohne Kompromisse. Wir haben einen Katalog, wo wir definieren, wer daran teilnehmen darf. Und da machen wir auch keine Abstriche. Und das hat viele, viele Schwierigkeiten. Ich meine, wir haben mittlerweile Namen. Uns würden die hiesigen Brauereien drumherum, würden uns alle den roten Teppich ausrollen. Sie würden uns da 50 Bierwagen hinstellen, würden uns viel, viel Sponsorengeld hinterherwerfen. Und wir sagen nein.
Kannst du mir die vermitteln?
Ich kann dir die bestimmt vermitteln, aber sie passen nicht in unser Wertekonstrukt. Was machen wir? Wir nehmen drei ganz kleine Brauereien, die noch nicht mal genug Gläser haben, die keine eigenen Bierwägen haben. Wir mieten dann werbefreie Bierwägen, besorgen irgendwelche Spültechnik. Dann wird auch noch Mitarbeiter krank. Dann steht auch noch einer von Freaks to Table auf deren Bierwagen. Aber sie machen halt eine einmalige Qualität. Und das ist das, was der maßgebende Punkt bei uns in der bei uns im Festival ist. Qualität den Menschen näher zu bringen. Bildung. Das Festival wird immer kostenlos sein. Es wird nie Eintritt geben, weil wir jede Schicht, Bevölkerungsschicht einfach abholen wollen. Und der Mittelpunkt ist Workshop. Zu Tisch. Wir haben letztes Jahr über 100 kostenlose Workshops gehabt. Wir haben über 1000 Menschen an In-Workshops erreicht.
Kannst du mir die vermitteln?
Vom Kinderbacken über Bean-to-Bar für Kinder bis hin zum Austern-Seminar hatten wir alles dabei. Und die Leute sind wissensgestärkt aus diesem Festival wieder rausgegangen. Und das ist die Basis von zu Tisch. Und das werden wir in hochwertigen Workshops, Panels, Diskussionen immer weiter nach vorne bringen, dass wir den Leuten Schmecken beibringen. Und ich meine, unsere Reichweite war letztes Jahr von Berlin bis Freiburg an Gästen, die gekommen sind. Ich habe jetzt schon wieder mitbekommen, dass ein Bus diesmal aus Freiburg zu diesem Festival fahren wird. Also das ist dann schon schön zu sehen und ich erlebe es dann ja das ganze Jahr. Ich lebe in der Nähe, wie die Leute davon erzählen oder auch wie von Freunden die Kinder erzählen, wir haben das und das dort erlebt oder Patrick, hey, das war doch so toll mit der Schokolade oder hier, ach, wo kann ich denn das kaufen und so weiter. Also da ist eine richtige Bewegung und genau das ist das, was wir wollen. Wir wollen den Leuten erklären, warum gute Lebensmittel ihren Preis haben müssen.
Bernhard, erinnerst du dich an die erste Eat Berlin, die ihr gemacht habt?
Oh ja, das war ein Spaß. Wir hatten bei der ersten Eat Berlin, das weiß ich noch, 28 Veranstaltungen. In den letzten Jahren waren wir dann auf über 80. 28 Veranstaltungen und kein Mensch kannte uns. Ja, ganz klar, woher auch. Wir hatten, wenn ich heute das Programm lese, irgendwann mal nehme ich dieses Programm und wiederhole es 1:1, weil heute werden wir innerhalb von Minuten ausgebucht, weil das echt ein schönes Programm war. Damals musste ich aber tatsächlich die Hälfte der Events absagen. Das war aber auch eine Zeit, da haben diverse Berliner Tageszeitungen haben Menüs angeboten, haben dann irgendwie das XY-Menü, 5 Gänge mit Weinbegleitung für 65 Euro und ich kam halt rotzfrech auf den Markt und habe gesagt, okay, bei uns kosten die halt 169 oder 189 oder 250, einfach weil wir dann ja auch performen wollen. Ja, und ich will ja nicht sozusagen den Menschen immer das Gefühl geben, dass sie für einen Apfel und ein Ei Topleistung bekommen. Und deshalb sind wir eben ganz frech mit hohen Ticketpreisen an den Markt gegangen. Und das war am Anfang dementsprechend schwer durchsetzbar. Ich weiß aber noch, der Erste, der uns zugesagt hat, das war Marco Müller. Damals hatte er noch 1 Stern, heute ja mittlerweile 3. Und der hatte als Gastkoch Joschka Fischer, also den ehemaligen Außenminister, und Pepe Dankwart, also einen Oscar-Preisträger. Das war unser allererster Event. Ja, da stand schon alles unter ziemlich guten Vorzeichen. Und das war dann die Basis. dass wir dann insgesamt ernst genommen wurden. Ich hatte den großen Vorteil, dass ich in der Berliner Gastronomie schon eine gewisse Bekanntheit hatte, weil ich viele Jahre schon als Restauranttester gearbeitet habe und da eben da auch schon ein ganz gutes Netzwerk hatte. Und deshalb wurden wir ernst genommen. Das Problem damals war nämlich, dass es 2 Jahre vorher einen Versuch gab, ein Feinschmecker-Festival in Berlin zu machen, das letztendlich, soweit ich weiß, beim Staatsanwalt landete, weil der Veranstalter mit dem Geld durchgebrannt ist. Und dementsprechend schwierig war dann für mich der Start, als ich dann zu den Geschädigten ging und gesagt habe, Mensch, ich habe eine gute Idee, wir machen jetzt ein Gourmet-Festival. Ja. Aber mit Blood, Sweat and Tears, wie man so schön sagt, Jahr für Jahr, hat es dann funktioniert. Wir haben uns da auch wirklich die Wertschätzung erarbeitet, indem ich wirklich, wenn am Sonntag das Festival zu Ende war, habe ich mich am Montag bis tief in die Nacht hingesetzt und habe den Leuten ihr Geld überwiesen, damit die einfach auch merken, okay, da werden wir jetzt nicht über den Tisch gezogen. Und da haben wir uns eben so eine Glaubwürdigkeit aufgebaut. Aber rein aus Marketing-Sicht waren die ersten 3 Jahre eigentlich eine Katastrophe, weil wir wirklich, wirklich gekämpft haben. Und jedes Jahr meine Frau, die bei uns die Buchhaltung macht, gesagt hat, aber das letzte Mal. Und wenn wir jetzt nicht irgendwie wenigstens kostendeckend sind, dann wirklich das letzte Mal. Und ich habe dann irgendwie, ja, über die eine oder andere Schummelbuchung, habe ich es halt irgendwie dann mal hinbekommen, dass wir zumindest offiziell kostendeckend waren. Und dann wurden wir 2016 unter die 10 besten Food Festivals der Welt gewählt von Travelers World. Und damit haben sich so ein paar Türen geöffnet. Dann kam auch der Berliner Senat, hat dann auch uns gefördert, hat uns dann auch Budget zur Verfügung gestellt, dass wir auch international kommunizieren können. Und das war jetzt quasi im schnellen Durchlauf, so wie es angefangen hat und so wie zwischendurch dann auch quasi das erfolgreich wurde.
Ich stelle mir das Marketing damals sehr schwierig vor. Da gab es ja noch kein Social Media. Wie macht man so ein Event bekannt?
Ja, wenn ich das damals gewusst hätte. Also ich würde es auch heute, wenn man da wieder von null anfängt. Wir haben heute einen super Presseverteiler. Heute gibt es die sozialen Medien. Wir haben ein sehr dichtes Netzwerk. Wir hatten damals einen Medienpartner, die City. Das war ein Berliner Stadtmagazin. Aus heutiger Sicht war das ein ungeeigneter Medienpartner. Ich glaube, 1 oder 2 Jahre später kam dann Radio 1 dazu. Da haben wir dann viel, viel besser unsere Zielgruppe damals erwischt. Aber es war schon ein extrem holpriger Start. Und ich wusste, und das ist das Gute, dass ich ja damals nicht wusste, worauf ich mich einlasse. Es gibt von den Monty Pythons einen wunderbaren Sketch, der Löwenbändiger, wo also jemand zum Arbeitsmarkt geht, der Buchhalter geht zum Arbeitsamt und sagt, er möchte Löwenbändiger werden, weil ihm sein Beruf zu langweilig ist. Die Pointe ist, dass der den Löwen mit den Ameisenbären verwechselt hat und als er dann den richtigen Löwen gesehen hat, hat er einen Rückzieher gemacht. Und ich habe damals geglaubt, das ist ein Ameisenbär, so ein Festival. In Wirklichkeit stand ich aber vor einem Löwen und das wusste ich aber zum Glück damals nicht, sonst hätte ich das Ding wahrscheinlich nicht angepackt.
Michael, ihr steht vor eurem ersten großen Event. Also ihr hattet Hausmessen, hast du schon gesagt, aber jetzt vor der Berlin Food Affair. Was sind deine Erwartungen oder bist du nervös? Wie ist die Stimmungslage?
Bernhard hat das wunderbar gesagt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist immer schon unser Motto gewesen. Hätten wir vorher gewusst, was das alles beinhaltet, hätten wir es wahrscheinlich nicht getan. Aber das ist, glaube ich, der große Vorteil, wenn man etwas macht. Und wir spüren letztendlich die Freude mittlerweile, die Leidenschaft. Am Anfang war es ja nur eine nicht greifbare Idee, letztendlich das zu tun. Jetzt spüren wir aber doch letztendlich auch, wie die Begeisterung ist, wie der Rahmen klarer wird dieser Veranstaltung. Und vor allem eben auch, wie die Leute darauf reagieren, den wir davon erzählen letztendlich. Und das gibt uns natürlich auch die Begeisterung und die Freude, es zu tun. Ich glaube, das erste Mal wird immer nicht ganz einfach sein bei so einem Event. Es werden auch sicherlich Dinge, die wir nachher sagen, die wir anders machen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass es authentisch ist. Das ist das Entscheidende, dass es authentisch wird letztendlich, dass diese Leidenschaft rüberkommt. Was du vorhin, Patrick, gesagt hast, die gleiche Idee, wir wollen keine großen Industriepartner dabei haben, weil die würden diese Idee verwischen, würden vielleicht natürlich, wie du richtig sagst, mehr Geld geben, aber das kann nicht unsere Idee sein, sondern es müssen eben genau die Partner sein, damit der Gastronom auch sagt, hey, das lohnt sich, da hinzugehen. Hier sehe ich mal tolle Dinge, hier sehe ich Besonderheiten letztendlich, ne, die dargestellt werden. Es soll ja ein Innovationsnetzwerk sein, wo man sich trifft. Und das ist die Herausforderung.
Also was ich ganz toll finde, ist diese Kombination. Das muss ich einfach sagen. Eat Berlin eigentlich immer für den Endverbraucher und der Koch hat gekocht. Aber auch in der Kochszene, in der Produktion, in der Produzentenwelt, Eat Berlin absolut präsent. Ja. Ihr als der Berliner Großhändler, wo ihr wirklich für, auch für Berlin steht, ihr steht für Qualität und als Lieferant einfach seid ihr präsent. Und dann diese Kombination, also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, weil ich glaube auch jeder Koch, der eine Eat-Veranstaltung schon bekocht hat, weiß, wie gut die organisiert ist. Also die Messlatte ist hoch, weil die haben Bock auf eine richtig geile Eat-Veranstaltung. Ja, deswegen werden die auch kommen. Ihr steht für Qualität in Lebensmitteln. Also ich finde das gerade hier so perfect match. Ja.
Da kann eigentlich nichts schief gehen, ne?
Ja, und für mich war auch immer ein Traum, dass so wie bei der Berlinale, wo ja dann einmal im Jahr die ganze Filmszene an einen Ort zusammenkommt und die dann abends Partys feiern. Ne? Das war für mich immer so ein Stück weit der Traum mit der Eat Berlin, dass die ganze Szene dann einmal in Berlin zusammenkommt. Und das ist uns ehrlicherweise in den letzten 14 Jahren nur bedingt gelungen, weil wir zwar immer große Namen auch dabei haben, die dann aber immer eben nur an diesem einen Tag da sind. Und dann treffen sich eben nur 4, 5 Leute am Abend, die halt dann zufällig dann alle zur Eat Berlin da sind. Die treffen sich dann in der Freundschaft, stürzen gemeinsam ab. Auch schön, ja. Aber mein Traum war immer ein anderer, dass man eben sagt, okay, wir treffen, die ganze Szene trifft sich mal. Und da ist jetzt diese Berlin Food Affair genau die richtige Bühne dafür, dass wir ihnen sagen, da kommt jetzt die ganze regionale, aber auch die überregionale Szene zusammen. Und ehrlicherweise, es gibt ja keine Berufsgruppe, mit der man bessere Partys feiern kann als mit Köchinnen und Köchen und mit Gastronominnen und Gastronomen. Und deshalb wird das einfach knallen ohne Ende.
Also mit Profis feiern ist immer ideal und das sind natürlich alles Vollprofis im Feiern. Und wie du es richtig gesagt hast, diese Idee, dass alle zusammenkommen, letztendlich dann an der Stelle, um sich miteinander auszutauschen, ist eine super Sache. Ich freue mich total drauf. Der Montag ist eigentlich der Gastronomentag. Deswegen passt das alles eigentlich sehr gut.
Genau, du hast gesagt, der Montag. Ich glaube, wir haben das Datum noch gar nicht genannt. Wann findet es
statt? Dritter.
Letztendlich am nächsten Tag startet die ITB. Das heißt, auch das ist eigentlich ein guter Ort, weil man dann eben in Berlin ist. Von daher letztendlich geht das alles ineinander über. Erst die Eat Berlin als tolle Veranstaltung, dann letztendlich der Food Markt, wo du ja noch ein bisschen was gleich zu sagst, und dann die Food Affairs als toller Abschluss direkt überleitend in die ITB.
Michael hat schon weitergeleitet.
Wir haben ja 3 Tage vorher. Also am 28. und am 1. und am 2. haben wir den Eat Berlin Market. Das heißt, das Thema Street Foods, Casual Food, das ist ja auch ein Thema, das die besten Köchinnen und Köche beschäftigt. Ja, weil am Ende des Tages, so gern wir auch Pinzettenessen haben, am Ende beißen wir aber auch ganz gerne mal in irgend so ein triefendes Burger-Ding rein, wenn es gut gemacht ist und von toller Qualität ist. Und deshalb habe ich eben auch die Erfahrung gemacht, dass egal wie viele Sterne die Protagonisten haben, die haben alle Lust, sich auch mit dem Thema zu beschäftigen. Und deshalb wollte ich mal so ein, ich will es jetzt gar nicht High-End nennen, aber die Köchinnen und Köche, die Akteure, die da sind, die sind halt High-End. Und wir haben halt von Nicodemus Berger, der ja auch einen Stern hat, Marc Strohe, der einen Butterburger macht. Wir haben das Adlon mit dabei. Wir haben den India Club mit dabei. Also wir haben wirklich ein paar der besten Restaurants, die eben in diesen 3 Tagen ihre Interpretation von Soul Food, Casual Food, von Street Food sozusagen da zeigen. Aber eben auch wirklich auch mit bester Ware. Das ist halt wirklich auch das, wofür wir hier am Tisch auch alle stehen. Also es wird einfach nicht passieren, dass da jetzt irgend so ein Schweinebauch auf den Teller kommt, der halt irgendwie von miesester Qualität ist, vom Ausgangsprodukt her. Also die Sache ist letztendlich, einen Market zu machen, einen Streetfood-Market zu machen in der Kalle-Halle in Neukölln, auf einer riesengroßen Fläche auch, mit Entertainment-Programmen, mit Musik. Wir haben jetzt irgendwie auch eine Zauberkünstlerin da, die so ein bisschen zwischendurch Programm macht, also Musikprogramm. Also wir werden es da auch ein bisschen krachen lassen. Und und das ist eben der Berlin, das ist jetzt der Eat Berlin Market.
Finde ich geil, also sowas ist aber genau richtig. Und zu trinken gibt's auch?
Ja, wir haben eine ganz lange Partnerschaft mit VDP. mit Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Da gibt es ja gerade ein gigantisches Thema Sekt. Ja, und ich bin großer Sekt- und Champagnerliebhaber. Und deshalb wird es auch einen VDP-Sektbar geben. Wir haben aber auch aus Frankreich haben wir starke Sachen da, Weinbars. Wir haben Berlo Bier. Also es wird auch zwei Bars geben. Am Ende wahrscheinlich auch irgendwann mal ein Gin Tonic. Und ja, also da haben wir auf jeden Fall auch getränkemäßig sind wir auch auf gutem Niveau versorgt.
Klasse, das hört sich richtig, richtig gut an.
Patrick, wie sind denn die Freaks dabei?
Die Freaks sind auf jeden Fall volle Kanne am 3. Vertreten. Also wir stehen als Partner Gewehr bei Fuß, wenn es so tolle Veranstaltungen gibt. Wir sind mit ganz, ganz vielen Partnern dabei, mit ganz vielen Mitgliedern dabei. Wir machen weintechnisch was. Wir sind in den Panels mit vertreten. Wir kochen, wir als Original Beans kochen auch. Wir bringen den ehemaligen Weltmeister mit, Bernd Siefert, kochen selber, bringen noch den Pastry-Chef vom Ritz-Carlton Berlin mit. Also auch wir als Original Beans beteiligen uns und genau mit der gleichen Leidenschaft werden alle Freaks am 3. Spalier stehen. Und ja, ab 6 Uhr morgens geht's los, da zieht man sich erst den Blaumann an und dann machen wir eine ganz tolle Veranstaltung, oder?
Das definitiv. Also ich glaube auch, um das fortzuführen, was Bernhard gesagt hat, machen wir genauso. Das heißt also, die Produzenten sind dabei, produzieren auch was. Wir machen das auch in so einem Streetfood-Part. Wir haben tolle Berliner Gastronomen dabei, wie jetzt das Bon Vivant, das Orania, Katerschmaus, die Duck-Gruppe, aber auch aus Hamburg, das Vier Jahreszeiten ist dabei, Reef. Also ganz, ganz spannende Geschichten in der Form. Und ich glaube, da wird das eine oder andere Verrückte auch als Idee kreiert werden. Wir freuen uns sehr auf die Partner, die Freaks vor allem, die ja immer auch tolle Ideen haben, letztendlich fantasievolle Sachen machen. Von daher glaube ich, das wird dann schon eine gastronomische Bombe werden und glaube ich, viel Spaß machen.
Die Frage an euch alle drei. Wie hat sich Berlin in den letzten Jahren verändert?
Also bis 2019 kannten wir nur eine Richtung und das war die Richtung nach oben. Es gab extrem spannende Neueröffnungen. Es gab starken internationalen Tourismus, die dann auch quasi als hochpreisigere Konzepte auch mit subventioniert haben. Es hat wirklich ohne Ende Spaß gemacht und ich weiß noch ganz genau bis 2019, wieso die Stimmung war, jetzt kommen nochmal die goldenen 20er in Berlin, ja, und dann kamen aber keine goldenen 20er, sondern dann kam erstmal irgendwie eine andere Zeit und die Corona-Krise hat erstmal nicht so einen großen Schaden angerichtet, da muss man auch sagen, dass das Land Berlin wahnsinnig gut agiert hat, dass auch der Bund dann in Folge sehr, sehr gut agiert hat, ob das jetzt die Öffnung des Kurzarbeitergelds war, ob es die unmittelbaren Förderungen waren, die es dann auch gegeben hat. Also da wurde die Gastronomie wirklich sehr, sehr gut unterstützt, was dann aber riesengroßen Schaden angerichtet hat und nach wie vor auch Schaden anrichtet, sind mehrere Dinge. Das eine ist einfach die Inflation, die galoppierende, die Beschaffungskrise, einfach da hat sich mal irgendwann ein Tanker quergestellt und schon ist irgendwie alles irgendwie zusammengebrochen. Auf der ganzen Welt hatte man das Gefühl, weil ein Kanal zu war. Und die Energiekrise, also die Personalkrise letztendlich, also alles, was die Gastronomen verbrauchen, also Manpower, Energie und Lebensmittel, das sind ja die drei Ressourcen, die halt der Gastronom, die Gastronomin einfach brauchen. Und alle diese drei Sachen wurden einfach enorm viel teurer. Und das hat einen enormen Schaden angerichtet. Dazu kommt, dass Reisen im Moment nicht so richtig Spaß macht. Ja, das Zugfahren, ich will jetzt nicht irgendwie kein DB-Bashing mehr machen, ja, aber auch der Berliner Flughafen, dass wir keine ordentlichen Streckenverbindungen haben, dass es keine internationalen Flüge gibt, dass diese bayerischen Verkehrsminister, die wir uns halt immer wieder ranziehen, halt immer wieder Frankfurt und München nur so forcieren und Berlin da immer sozusagen als Nahostflughafen gilt. Das ist einfach alles wahnsinnig schädlich für die Region. Und da müssen wir wirklich, wirklich agieren. Im Moment muss ich sagen, wir haben eine Landesregierung, die einfach nur in irgendein Schlaf versinkt, das kann ich nicht anders sagen, die alles kaputt macht, was in den letzten Jahren aufgebaut wurde. Ja. Und auch wenn ich mich jetzt sozusagen wahrscheinlich nicht sehr beliebt machen werde, aber es ist im Moment vieles, vieles hausgemacht von der Krise, die wir haben. es wird zumindest da nicht das richtige Instrument gefunden. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Es gibt keinen, der sich jetzt hinstellt, wie damals bei der Corona-Krise, der sagt, jetzt machen wir erstens, zweitens, drittens und das ziehen wir jetzt durch. Und diese Power, die die Politik damals in der Corona-Krise hatte, die fehlt in der aktuellen Krise komplett. Sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene.
Bernhard, was willst du denn eigentlich? Wir haben doch Direktflüge nach Kassel und nach Paderborn. Nein, Spaß beiseite. In der Tat, wenn ich vielleicht was dazu sagen darf. Ich sehe es jetzt auch kritisch, vielleicht nicht ganz so kritisch, wie du es siehst, aber ich sehe es natürlich auch kritisch. In der Tat, wenn du die Problematik hast, dass eben die Inflation steigt, die Preise für alle steigen letztendlich, dann sind die Leute natürlich, müssen sie genauer hingucken, für was sie Geld ausgeben. Die Sparquote geht hoch, logischerweise. Und das Geld wird auf die hohe Kante gelegt. Ich sage mal, das ist jetzt eine Frage in der Gastronomie von absoluten Profis. Das heißt also, die wirklich eben sehr professionell agieren, die, ich sage mal, klar sind in ihrer Kalkulation, die klar sind in ihren Zielgruppen und sich so ausrichten, glaube ich. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was funktioniert in meiner, das, was ich sehe im Moment auch draußen letztendlich, nicht? Die Mitte, die hat es, glaube ich, sehr schwer. Also in dem Segment jetzt so ein bisschen, ich sag mal halb gut, halb teuer so. Da, glaube ich, wird das schwierig werden. Und da werden wir, glaube ich, auch noch einen Prozess der Auslese bekommen in den nächsten Jahren. Von daher kann ich das unterstützen, was du sagst. Das Einzige, was ich ein bisschen positiver sehe, ist, dass die Wertigkeit für gastronomische Leistung wieder sichtbarer geworden ist. Das heißt also, die Leute sagen nicht mehr, ich kriege überall zu jeder Zeit irgendwas zu essen zum günstigen Preis, sondern sie wissen mittlerweile, dass Double Seatings da sind, dass ich nicht mehr überall sitzen kann, dass es auch Schließzeiten gibt. Und das hat aus meiner Sicht auch einen positiven Effekt wieder, dass man sagt, Gastronomie hat eine bestimmte Wertigkeit an der Stelle. Aber ich glaube auch, der Weg ist für viele steinig. Und wenn natürlich alle Kosten steigen, musst du sehen, was bleibt am Ende übrig.
Aber in der Phase noch die Mehrwertsteuer dann wieder zurückzusetzen, das war halt wirklich nochmal der Megakiller. Das war wirklich nochmal, wo man wirklich von außen drauf guckt und denkt sich, wie fahrlässig kann man eigentlich in so einer Situation reagieren. Das ist was, da kriege ich echt Puls, weil das wirklich eine Unzeit war. Und wenn sie nur ein Jahr oder zwei Jahre wenigstens verlängert hätten. Aber es gibt ja sowieso die Grundungerechtigkeit, dass der Gastronom aus 7% Vorsteuer 19% Mehrwertsteuer macht. Und das ist ja in der Grundlogik schon so verkehrt. Und wenn ich dann aber zu Burger King, zum Drive-In fahre, zu McDonald's, zu KFC fahre, wenn ich mir von Lieferando was liefern lasse, dann bleiben wir bei den 7%. Und das kann mir kein vernünftiger Mensch erklären, warum das gerecht sein soll. Wenn ich sozusagen einen Tisch eindecke, wenn ich da Besteck hinlege, wenn ich Kellnerin und einen Kellner engagiere, damit die auch mit liebevoll das Essen nochmal hinstellen, dann werde ich dafür noch bestraft. Und das ist einfach so eine Dämlichkeit, ja, dass ich, aber ich will jetzt gar nicht das Gespräch zu sehr ins Negative ziehen, aber es ist wirklich, wirklich blöd.
Glaubst du, das hat mit den Menschen was gemacht, diese ganze Krise, dieses Bewusstsein für gute Lebensmittel? Ist das ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, dadurch, dass es so teuer geworden ist, oder?
Es wird halt noch elitärer. Es gibt halt irgendwie eine, ich mache mir um die Spitze dann nicht die Sorgen. Ich merke es ja auch bei mir im Abverkauf der Tickets. Es gibt eine Schicht an Menschen, denen juckt das nicht. Die jucken auch die 12% Mehrwertsteuer mehr nicht und die Mehrkosten dann im Restaurant. Ob da das Menü jetzt 150 oder 160 Euro kostet, das ist dann einigen egal. Ich finde es nur so schade für die Mitte, die einfach dann sagt, ich gönne mir sowas einmal im Jahr zu unserem Hochzeitstag, zu meinem Geburtstag, da gehe ich gerne in so ein Restaurant. Ich spare aber da möglicherweise auch relativ lange Zeit und die downgraden halt jetzt möglicherweise. Ja, und da ist es sozusagen, da würde ich halt schon gerne sehen, dass Menschen, die es finanziell nicht so leicht haben, sich aber trotzdem gelegentlich was Schönes gönnen können und da eben nicht dann noch weiter zur Kasse gebeten werden.
Ich glaube aber auch, ein ganz bewusster Punkt ist, sind Medien. Ja, wie kommunizieren wir? Also ganz ernst gesagt, uns geht's ja in unserem Land sehr, sehr gut. Also wenn ich zu meinen Bauern gucke oder so, dann ist da erstmal wesentlich weniger da. Aber was lerne ich von unseren indigenen Völkern? Die sind glücklicher als wir. Ja, also diese Grundzufriedenheit zu haben, die können wir hier haben. Also wir schaffen es zu leben, wir haben was zu essen, wir leben auf einem Niveau, was überdurchschnittlich ist und mit dem können wir erstmal auch eine Grundzufriedenheit haben. Ich unterschreibe das, was du sagst, absolut. Aber ich glaube, und das ist die Stärke von Berlin und das ist das, was ich in Berlin immer wieder erlebe, Berlin wird sich neu erfinden und wird gestärkt aus dem Ganzen rausgehen. Es werden sich Konzepte ändern, es werden vielleicht auch einige Konzepte verschwinden, aber Berlin wird wieder in einer anderen Kreativität, in einem anderen Kleid aus diesem Ganzen rausgehen. Und davon bin ich überzeugt.
Also das glaube ich auch, deswegen sehe ich es auch ein bisschen positiver. Was meine Appell auch an die Gastronomen ist und was ich als wichtig sehe ist, und das hast du ja auch gerade gesagt, nicht die Qualität runterfahren. Weil das ist, glaube ich, das Falscheste, was du machen kannst, wenn du jetzt, sagen wir mal, eben vielleicht weniger Kunden hast, dass du die Hoffnung hast, jetzt reduziere ich die Preise und fahre die Qualität an Produkten runter. Das ist aus meiner Sicht der falscheste Weg, weil dann verlierst du den Kunden ganz. So kommt er vielleicht nur noch einmal, aber er wird nicht weiterhin zweimal essen gehen, aber dafür nur die Hälfte bezahlen und minderwertig essen, sondern jetzt ist es gerade wichtig, die Qualität beizubehalten. Das war nach Corona extrem wichtig, wo die Leute hingeguckt haben, die Preise wurde es. Und in der jetzigen Krise ist das auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil das ist die Grundlage einfach, dass die Kunden zu dir kommen.
Es gibt, glaube ich, noch ein Punkt, der ganz wichtig ist und das ist, ich habe das schon angedeutet mit dem Thema Reisen, aber es ist so ein bisschen wie beim Theater. Letztendlich brauchen wir ja den Touristen, um auch unsere drei Opernhäuser Leben zu halten. Ja, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir nur mit Berlinern kriegen wir auch unsere Theater, unsere Opern und unsere kulturellen, unsere Museen, unsere ganzen kulturellen Einrichtungen kriegen wir nicht voll. Und genau das gleiche Thema haben wir in der Top-Gastronomie. Ich kriege ohne Touristen diese Restaurants nicht permanent in einer guten Auslastung hin. Und deshalb ist das Erste und das Allerwichtigste, dass wir den Tourismus wieder beleben und dass das Reisen in Deutschland wieder Spaß machen muss.
Anderes Thema noch. Wie wichtig seht ihr Netzwerkveranstaltungen wie eben die Berlin Food Affair? Also, dass sich Gastronomen untereinander austauschen können, dass sie gemeinsam diese Krisen überwinden?
Also ich halte das für extrem wichtig, weil ich glaube einfach, wie gesagt, in Berlin sind ja die Gastronomen nicht so organisiert in irgendwelchen Clubs oder so, sondern sie treffen sich mal zufällig oder im Kleinen. Und ich glaube, so eine Veranstaltung einfach, wo man sich austauscht, wo man miteinander spricht, wo man auch mal über die Themen spricht, über die Sorgen spricht, wo man vielleicht neue Ideen kriegt, das ist, glaube ich, der Hintergrund auch dieser Sache. Wir werden ja auch eine Bühne haben, wir werden Themen haben eben auch, wir werden Gastronomen letztendlich auf der Bühne haben, die auch zu bestimmten Themen was sagen. Und ich glaube, darum geht es am Ende, dass jeder einfach Dinge mitnehmen kann, wo er sagt, das war für mich wertvoll, dass ich heute hier war.
Das Schöne ist, die Gastronomen an sich, deutschlandweit oder auch im deutschsprachigen Raum, sind gut miteinander vernetzt. Grundsätzlich, da gibt es wahnsinnig viele Freundschaften, die entstanden sind. Es gibt da irgendwie, die meisten Köchinnen und Köche sind ja auch gewandert, waren dann auch schon in den einzelnen Betrieben. Und deshalb ist es auch quasi unabhängig davon, dass es sozusagen auch einen wirtschaftlichen Hintergrund gibt für solche Netzwerkveranstaltungen, ist es aber zwischenmenschlich einfach wahnsinnig schön, da irgendwie so ein Nest zu bauen, wo man dann die ganzen Leute nochmal einlädt und sagt, hier könnt ihr euch mal wieder treffen, hier könnt ihr das ein oder andere Glas Sekt miteinander trinken, hier könnt ihr mal irgendwie auch zusammen was essen und könnt euch mal wieder sehen. Deshalb ist es quasi unabhängig von der wirtschaftlichen Seite zwischenmenschlich wahnsinnig wichtig, dass es solche Netzwerkveranstaltungen gibt.
Also aus Sicht des Produzenten, der Qualität macht, ist das die Basis unseres Geschäftes, ist Netzwerk. Und wir brauchen diese Veranstaltungen, um unsere Qualität zu zeigen. Also für uns ist das essentiell. Und uns würde es also Rich in the Beans nicht geben, wenn es solche Netzwerkveranstaltungen nicht geben würde. Weil wir haben gar nicht das Budget, auf großen Messen Aufmerksamkeit zu erregen und so weiter. Wir können genau auf diesen Netzwerkveranstaltungen gezielt unsere Gäste angehen. Und da geht es gar nicht darum, Geschäfte zu machen. Da geht es gar nicht darum, Visitenkarten auszutauschen, sondern da geht es darum, als Produzent eine gewisse Großzügigkeit zu zeigen und darüber dann seine Lebensmittel zu präsentieren. Und das ist ganz wichtig. Das ist auch immer, was ich jungen Manufakturen sage. Investiert in solche Netzwerkveranstaltungen mit Großzügigkeit und darüber etabliert sich dein Lebensmittel, weil der Koch nimmt das im Geschmack mit nach Hause, dann kommt irgendwann eine neue Karte und denkt sich, ey, sag mal, ich habe doch das dort probiert und das ist doch klasse, das bestelle ich mir jetzt. Und so gibt das immer mehr ein Lauf. Und so sind wir auch als Original Beans gewachsen, weil wir einfach uns präsentiert haben, gezeigt haben, was wir können. Deswegen für Produzenten ist das Allerwichtigste, ist ein Netzwerk, das Allerwichtigste ist, solche Veranstaltungen, solche Plattformen dann auch zu nutzen.
Es gab vorhin schon mal die Frage, wie schaffen wir es denn, Qualität an den Mann und an die Frau zu bringen? Und das ist, glaube ich, auch so ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil der Geschmack ist das eine, das ist absolut so. Aber viel wichtiger ist, dass man Produkte ja auch emotionalisiert. Ja, dass ich einfach, wenn ich heute die Original Beans irgendwo sehe, dann sehe ich halt dich auch als Person, die halt hinter der Marke steht. Dann sehe ich Sabrina Schanz, die bei mir auf dem Event steht und großartige Desserts draus zaubert. Und damit ist für mich diese Marke, hat ja eine ganz andere emotionale, einen ganz anderen emotionalen Bezug, als jetzt irgendwie so eine lila Tafel, die jetzt irgendwo im Regal steht. Und das ist ja auch eine Erfahrung, die Winzerinnen und Winzer einfach machen. Wenn ich mich mit meinen Konsumenten treffe, wenn ich die zu mir aufs Weingut einlade, wenn ich denen zeige, wo die einzelnen Lagen sind, dann werden die mir bis ans Lebensende treu sein, auch als Kunden, weil sie eben dann möglicherweise auch vorm Regal stehen und sagen, ach, weißt du noch damals, als wir bei dem und dem Weingut waren. Und deshalb ist es nicht nur B2B wahnsinnig wichtig, sondern auch B2C, dass Produzenten einfach ihre Marke präsentieren. Wir hatten das auf der Eat Berlin zum Beispiel mit den David Hervé Austern, ja, eine gigantische Veranstaltung mit grandiosem Champagner und da haben wir es echt auch mal krachen lassen mit Kaviar, Champagner und was man halt noch so alles zur ausreichend Dekadenz braucht, ja. Und die Leute, die schwärmen da heute noch davon und die werden David Hervé, diese Austernmarke in ihrem Leben nie wieder vergessen und werden dann eben sagen, und immer wenn sie dann die Auster schlürfen, erstens haben sie eine andere Benchmark, weil sie eben aus meiner Sicht mit die besten Austern der Welt schon mal gegessen haben und damit werden sie immer wieder auch die eine oder andere Enttäuschung erleben müssen, werden aber immer wieder an diesen Abend zurückdenken. Und so auch dann diese Netzwerkveranstaltungen. Das wird einfach, es geht um Emotion, es geht letztendlich um Emotion und um Qualität, aber die beiden Sachen müssen unbedingt miteinander verknüpft werden.
Genau, das Personifizieren. Deswegen ist es uns auch wichtig, dass die Produzenten selber da sind. Wir haben letztes Mal schon über David Hervé gesprochen, eben nicht nur eben eine schnöde Auster, sondern welche Unterschiede gibt es, welche geschmacklichen Unterschiede gibt es, wie toll und gesund ist dieses Lebensmittel. Antonius Kaviar, du hast gerade angesprochen, wird auch da sein. Wer weiß denn, dass ich sag mal, der größte mit Europas Kaviarproduzent in Polen ist? Das weiß wahrscheinlich keiner, auch kein Gastronom groß weiß das. Dass es ein tolles Produkt ist, dass es einer der wenigsten Produzenten ist, wo der Kaviar nicht aus China kommt, sondern der alles aus einer Hand macht. Und das dann von den Produzenten zu hören letztendlich, das ist genau das, um was es geht letztendlich, weil das kannst du dann auch mitgeben, das kannst du in deine Menüs einbauen, das kannst du diese Aura in dein Restaurant mit reinbringen letztendlich. Genau das ist die Idee. Und ich glaube, wir haben da ganz tolle Produzenten, die auch so gar nicht bekannt sind und was das für tolle Produkte sind, nicht? Und das dann mit den Köchen zusammen zu einem Gesamterlebnis, glaube ich, wird sehr spannend werden.
Was können wir denn von der Berlin Food Affair erwarten? Wer kommt denn alles? Beziehungsweise wie viele Leute werden überhaupt kommen?
Naja, wir rechnen schon mit 800 bis 1000 Gästen. Wie gesagt, schon eine große Netzwerkveranstaltung. Und wie gesagt, wir haben viele Produzenten dabei mit natürlich einem Schwerpunkt Deutschland, aber wir haben auch Europa dabei, also kleine Produzenten. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, auch tolle Köche dabei, die da mitwirken. Also das wird, glaube ich, schon eine spannende Geschichte.
Ich glaube, also ich muss jetzt einfach sagen, ich finde diese ganze Thematik einfach spannend. Berlin braucht eine Messe. Wir haben ja schon von Fix überlegt, ob wir was Eigenes in Berlin machen, weil wir immer dieses Vakuum gesehen haben. Das kann vielleicht auch mal irgendwann passieren, aber ich bin so dankbar dafür, dass ihr wirklich in die Bresche gesprungen seid und gesagt habt, wir machen das und wir wollen das. Und es wird einfach eine wahnsinnig emotionale, schöne Veranstaltung.
Genau, ja. Also das ist der richtige Hintergrund. Das soll keine Einmalveranstaltung werden, sondern das soll eine letztendlich Dauerveranstaltung werden, die wir auf jeden Fall einmal im Jahr dann stattfinden lassen. Und genau, das soll auch nicht ins Unendliche wachsen. Der Charakter letztendlich soll auf jeden Fall beibehalten werden. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Und ja, wir freuen uns auf den Pilot, auf das erste Mal.
Das ist genau der Punkt. Ich glaube, Wachstum kann auch in einer anderen anderen Dimensionen sein. Es muss nicht immer höher, schneller, weiter werden, sondern ich sehe unsere Rolle als Fix to Table in der Rolle, dass wir in der Bildung wachsen und dass wir uns einfach auch nochmal überlegen, wie können wir denn einen anderen Mehrwert dem Koch präsentieren, außer gutes Essen, guter Wein, was gegeben ist, sehe ich uns in der Rolle, den nächsten Jahre diesen Bildungspart stetig weiterzuentwickeln und zu schauen. Ein Koch geht nicht nur satt im Bauch raus, sondern auch satt im Geist raus.
Wunderbar, hast du genau richtig gesagt und das sehe ich genauso, wo es hinwachsen soll, geht nicht über die Masse und auch nicht über die Menge, sondern es geht vielleicht auch darum, dass wir, ich sag mal, eine Plattform finden für kleine Produzenten, die noch gar nicht bisher überhaupt am Markt sind, um sich mal auszuprobieren. Also vielleicht gibt es sowas, so eine Area da, ne, wo es so ist und mal heranzuführen vielleicht an den Markt. Also das soll eben aus meiner Sicht hoch innovativ sein, vielleicht eben auch für Food-Gründer nachher mal eine Plattform sein, wo man sich mal ausprobieren kann letztendlich. Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, das weiterzuentwickeln.
Es muss aber immer auch groß genug sein, damit man auch jemandem aus dem Weg gehen kann, den man nicht so gerne mag. Ja, ich schicke dir meine Liste. Nein, das war ein Scherz. Ich liebe euch alle. Ich liebe euch alle.
Ich glaube, wir freuen uns alle wahnsinnig auf dieses Event. Und ich würde vorschlagen, lassen wir es uns einfach auf uns zukommen. Und vielleicht treffen wir uns danach noch einmal. Lassen alles nochmal Revue passieren.
Aber nicht währenddessen.
Nee, und nicht kurz danach.
Wir lassen ein bisschen Zeit vergehen und dann kommt sie einfach nach Würzberg und vor zu Tisch reden wir einfach nochmal.
Das machen wir auf jeden Fall.
Immer eine Reise wert.
Dann vielen, vielen Dank euch allen.
Danke für die Einladung.
Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass wir euch bald wiedersehen. Egal ob bei Zu Tisch, bei der Berlin Food Affair oder bei der Eat Berlin. Folgt gerne unseren Social Media Kanälen Freaks to Table, Havelland Express, Berlin Food Affair und Eat Berlin auf den bekannten Social Media Plattformen. Und wir freuen uns, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn es heißt Freaks zu Tisch. Bis dahin. Euer Basti.